Deutschlandfunk Kultur heute.
Michelangelos muskulöse Männer, Rubens üppige Frauen, Niki de Saint-Phalles kugelrunde Nana-Skulpturen. Der Körper spielt in der Kunst seit Jahrhunderten eine zentrale Rolle. Eine Ausstellung in Salzburg fragt, was diese Körper erzählen. Dazu gleich mehr. Außerdem in Paris werden die letzten Arbeiten des Theaterregisseurs Bob Wilson gezeigt. Das Theater in Mülheim an der Ruhr beschäftigt sich mit Utopien. Und Hollywood vertraut auf das Gesetz des Remakes. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Wir beginnen mit einem Seitenwechsel, so lautet jedenfalls der Name einer neuen Buchmesse, die an diesem Wochenende in Halle stattfindet. Gegründet wurde sie von der Dresdner Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen und schon im Vorfeld gab es ziemlich scharfe Kritik, unter anderem von Denis Yücel, Sprecher der Autorenvereinigung Pen Berlin, der die Messe als, Zitat, sehr rechte bis rechtsradikale Buchmesse bezeichnete. Susanne Dagen hat enge Beziehungen zum Antaios Verlag, den der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft. Sie selbst gibt sich in Bezug auf die Buchmesse unpolitisch, sagt aber gleichzeitig in einem YouTube-Interview, das vor 2 Wochen online gestellt wurde, zu politischen Gegnern.
Ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, dass selbst diejenigen, die vielleicht in ihren einsamen Stunden erkennen, dass sie auf dem falschen Dampfer sind, dass sie nach außen hin immer noch entschlossen sich zeigen. Das ist der Endkampf.
Ob man den Begriff Endkampf wirklich unpolitisch einsetzen kann, das muss man bezweifeln. Aus unserer Literaturredaktion war Nils Schniederjan heute auf dieser Buchmesse in Halle. Nils, was hast du für einen Eindruck vom ersten Tag heute?
Ja, also ich bin immer noch vor Ort. Ich stehe jetzt vor der Messe, die sich langsam so halbwegs leert. Man muss sagen, die Messe war sehr gut besucht. Und zwar nicht nur die Halle, also es gibt eine Halle, sondern auch die Veranstaltungsräume, in denen dann den ganzen Tag über Vorträge stattfinden. Das Publikum war relativ homogen. Die meisten hier sind eher älter. Dazwischen gibt es dann ein paar junge Burschenschafter und Aktivisten, teils auch prominent mit Logo der jungen Nationalisten, also der Jugendorganisation der NPD-Nachfolger die Heimat. Außerdem sieht man viele AfD-Politiker, auch Alexander Gauland war vor Ort, daneben dann Politiker von der Heimat. So richtige Messestimmung, wie man sie von den großen Buchmessen kennt, kam für mich nicht auf. Dafür gibt es dann doch zu wenig Diskurs. Denn auch wenn die Messe sich damit brüstet, Raum für Meinungsfreiheit zu bieten, war das Spektrum der Aussteller dann doch sehr eng und stand sehr deutlich rechts.
Wer stellt denn da überhaupt aus? Ich habe gelesen, dass Susanne Dagen vor allem Absagen bekommen hat.
Ja, also die Messehalle ist gefüllt mit rund 90 Ausstellern und die kommen vor allem aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum. Zum Vergleich, in Frankfurt bei der Buchmesse waren es jetzt in diesem Jahr über 4000 Aussteller. Ich würde sagen, die junge Freiheit und Tichys Einblick sind so das Bürgerlichste, was man hier noch finden kann. Ganz rechts außen findet man dann zum Beispiel Aufgewacht, die deutsche Stimme, die aus der Parteizeitung der NPD hervorgegangen ist und interessanterweise nicht im Ausstellerverzeichnis zu finden war. Dazwischen dann sehr viele kleine Verlage, Selbstverleger, die augenscheinlich aus dem Covid-Maßnahmen-kritischen Milieu kommen, auch YouTube-Influencer wie Ein Gollan und besonders prominent natürlich auch Kompakt. Was es aber überhaupt nicht gibt, sind Aussteller, die wirklich dezidiert der bürgerlichen Mitte zuzuordnen wären oder dem klassischen kulturellen Spektrum in Deutschland.
Susanne Dagen wurde ja in der Vergangenheit durchaus vorgeworfen, die neue Rechte für die bürgerliche Mitte anschlussfähig zu machen. Geht's bei dieser Messe auch darum?
Ja, man konnte das am Anfang ein wenig denken, dass es um so eine Anschlussfähigkeit geht. Mir scheint das nach diesem Tag eigentlich nicht mehr die Strategie zu sein. Stattdessen war ja die Devise, alle dürfen kommen, die nichts Illegales veröffentlichen. Und das sorgte jetzt eben dafür, dass dieses Spektrum eben bis ganz weit rechts geht und eigentlich niemand aus der Mitte mehr damit etwas zu tun haben möchte. Man könnte eigentlich sagen, so wie die AfD politisch alle Strömungen rechts von der Union und FDP gesammelt hat, sollte das jetzt heute hier auch nochmal im kulturellen Bereich passieren. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man den Anschluss an die Mitte versucht zu finden. Und diese also diese Sammlungsveranstaltung, das scheint größtenteils auch aufgegangen zu sein. Fast niemand durfte nicht kommen. Nur kurz vor der Buchmesse wurde dann aber doch der Sturmzeichen Verlag ausgeladen. Das ist ein Verlag, der zum Beispiel die Zeitschrift NS Heute herausgibt und wirklich sehr klar in einem nationalsozialistischen Bereich zu verorten ist. Und wie man hier auf der Messe hört, geschah diese Ausladung dann wohl auf Druck der Jungen Freiheit. Jedenfalls behauptet die Veranstalterin jetzt, der Verlag sei, Zitat, durch eine unzulässige Datenmanipulation in das Verzeichnis gekommen, was aber wiederum der neonationalsozialistische Verleger von sich weist. Der Rechtsstreit läuft aber noch.
Vielleicht noch ganz kurz, nicht alle Menschen in Halle waren glücklich damit, dass diese erste, ja, rechtskonservative, um es freundlich zu sagen, Buchmesse dort stattfindet. Es gab eine Gegenveranstaltung, die Wir heißt. War das irgendwie Gesprächsthema heute?
Gesprächsthema waren eher die antifaschistischen Proteste, von denen man auch hier etwas mitbekommen hat, weil sie direkt vor der Halle stattgefunden haben. Das Festival selbst sollte ja explizit nicht als direkte Gegenveranstaltung organisiert sein und findet deswegen in der Stadt statt. Deswegen ging es hier eher um die Antifa. Man munkelte, so habe ich es dann immer wieder bei Besuchern gehört, ob die denn wohl finanziert seien vom Staat. Das scheint mir aber eher unplausibel zu sein.
Von der Buchmesse Seitenwechsel ins Leben gerufen von der Dresdner Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen, berichtete Nils Schniederjan. Dankeschön. Dass Körper immer auch ein Spiegel der Zeit sind, davon kann man sich täglich auf Instagram oder TikTok überzeugen lassen. Künstliche Intelligenz produziert künstlich aussehende Gesichter und Körper. Im Grunde ist das nichts Neues. Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges waren sehr wohlgenährte Körper das Ideal der Zeit. Das wiederholte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn es keine Versorgung mehr gibt oder gerade erst wieder, dann erzählen Körper eben genau diese Zeitumstände. Eine Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg schaut sich anhand von Fotografien und Medienkunst ab 1945 bis heute genauer an, was Körper erzählen. Julian Ignatowitsch war dort.
Wie sich die Zeiten ändern. In einem Gemälde von Franz Hals aus dem 17. Jahrhundert zeigt sich die Frau der Zeit in langem schwarzen Gewand mit weißem Kragen, bis oben hin zugeknöpft, streng und aufrecht. Cindy Sherman, eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, macht daraus in ihrer zeitgenössischen Abwandlung des Gemäldes eine intime Zurschaustellung. Das Kleid ist heruntergerutscht, der Kragen aufgeknöpft, die beiden Brüste der Frau entblößt, ihre Haltung nachdenklich. Als frage sie sich, wieso durfte ich so lange nicht meinen Körper zeigen? Damit macht diese Schau Schluss. Moderne Frauen, Künstlerinnen wehren sich, emanzipieren sich, bemächtigen sich ihrer Körper. Weiteres eindrucksvolles Beispiel, eine Fotoserie mit den misogynen Zitaten Donald Trumps auf nackten Frauenkörpern. Ein Aufschrei, meint Kuratorin Katharina Erl.
Die Künstlerin Aria Watson, die war 2016, als Trump das erste Mal kandidierte, 2 Wochen zu jung, um wählen zu gehen und war dadurch sehr frustriert und hat eben seine frauenverachtlichen Zitate gesammelt und hat sie dann auf Frauenkörper geschrieben und fotografiert und auf Social Media, also auf Instagram gepostet und hat das aber auch jetzt bei der zweiten Wahl wieder re-gepostet. Eben auch eigentlich eine ganz paradoxe Sache, weil man ja eben auch weiß, dass viele Frauen ihn wählen. Trotz solcher Aussagen.
Körper sind Politikum. Besonders deutlich wird das immer dort, wo Politiker, der Staat, eine Gesellschaft die körperliche Freiheit in großem Maße einschränken. Künstlerin Anahita Razmi protestiert mit einer Tanzchoreografie gegen die Repressionen im Iran. Cherry Ikongios gegen einen barriereunfreien öffentlichen Raum in Lagos, Nigeria. Und Tatjana Lecourt entlarvt die Rassenideologie der Nazis. Auch das ja im weiteren Sinne eine Körperideologie, Co-Kuratorin Eva Wiegert.
Sie bezieht sich auf historische Fotografien von Erna Lendwey-Dirksen, eine deutsche Fotografin, die vor und während der Zeit des Nationalsozialismus Fotobücher gemacht hat zum deutschen Volksgesicht. Und die Tatjana Lecourt nimmt sie beim Wort und also es heißt Deconstructing Erna, die Arbeit. Und möchte eben zeigen, wie das wäre, wenn man nur die Person aus dieser Region mischen würde.
Das Ergebnis? Gruselige, seltsam deformierte Gesichter. Ja, die Gruppenausstellung hat starke und sehenswerte Einzelpositionen, insbesondere von Künstlerinnen. Und die Schau bemüht sich auch um eine thematische Einordnung in drei Kapiteln. Die gelingt allerdings nur teilweise bzw. implizit, weil die drei Kapitel, die mit jeweils drei Begriffen beschrieben werden, unscharf bleiben. Kommunizieren, kontaktieren, kodieren, verkörpern, verhandeln, verändern, bewegen, bestimmen, befreien. Das ist zu schwammig für eine stringente Narration. Dazu die Tatsache, dass in der Ausstellung nur Medienkunst und Fotografie nach 1945 gezeigt wird. Das blendet natürlich die historische Betrachtung von Körpernormen größtenteils aus. Dort, wo sie allerdings eine Rolle spielen, wie etwa im Falle der eingangs erwähnten Cindy Sherman, hätten mehr Infos zur Veranschaulichung geholfen. Das Gemälde von Franz Hals etwa, das in der Schau natürlich nicht im Original zu sehen ist, auf das sich Sherman aber bezieht, hätte man zum Beispiel einfach als Abbildung zeigen und den Zusammenhang erläutern können. So oder so ähnlich ist es an mehreren Stellen. Es gäbe ja viel zu sagen, etwa zum antiken Schönheitsideal, zur sinnlichen Körperfülle des Barocks, zu kolonialer Körpergewalt. Die Ausstellung lässt zu vieles davon unausgesprochen. Und das auch bei den gegenwärtigen Diskursen zu Body Positivity, Body Shaming oder My Body, My Choice. Letztlich bleiben die Werke deshalb isoliert voneinander. Eine Erzählung, ein großer Kunstkorpus, wie das in einer Gruppenausstellung wünschenswert ist, zumal bei diesem wichtigen Thema, entsteht nicht. So ist Everybody auch nicht für alle gleich interessant. Was Körper erzählen, erfährt man hier nur teilweise.
Everybody, was Körper erzählen, eine Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne, die Julian Ignatowitsch gesehen hat. Robert Wilson hat sich für eigentlich alles interessiert und fast jede Kunstrichtung ausprobiert. Das alles aber immer im Rahmen des Theatralischen. Seine Regiearbeiten, Performances, Bühnenbilder, Skulpturen oder Texte haben die Bühnenkunst des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Ende Juli ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. In den letzten Wochen seines Lebens hat er sich immer noch sehr aktiv mit seinen laufenden Projekten beschäftigt, die nun im Rahmen von 4 Trauerfeiern vor Publikum im Theater gezeigt werden. In New York fand die erste statt, die zweite gestern Abend in Paris, wo unter anderem der ehemalige Kulturminister Jacques Lang und Schauspielerin Isabelle Huppert an Bob Wilson erinnerten. Für uns war Eberhard Spreng vor Ort im Théâtre de la Ville.
Kann die Bühne Trauer tragen? Fragt man sich angesichts des schwarzen Vorhangs hinter einer schwarzen Vorderbühne, auf dem ein schwarzer Mikrofonständer mit schwarzem Mikrofon steht. Und um die Abwesenheit der Theaterbilder mit einer Abwesenheit der Töne noch zu steigern, hat sich der im Sommer verstorbene Regisseur für den ersten Teil seines Memorials einen Moment der Stille gewünscht. Eine halbe Stunde dauert nun ein beseeltes Schweigen. Derweil fällt das Licht nicht auf die Bühne, sondern ins Publikum, wechselt leicht Intensität und Richtung. Es ist eine Inszenierung, die um den Ursprung aller Wilson-Arbeiten kreist, die Erfahrung der Leere. Der ehemalige Kulturminister Jacques Lang beendet dies mit einer kurzen Rede. Er war zunächst Gründer eines legendären Studententheaterfestivals im ostfranzösischen Nancy, das 1971 Wilsons ersten großen Erfolg Deafman Glance einlud. Frankreich wurde schlagartig aufmerksam auf den amerikanischen Regisseur. Mein lieber André, so zitiert Jacques Lang einen offenen Brief des Poeten Aragon an den Freund André Breton, das Wunder, das wir erhofften, ist geschehen. Nie sah ich etwas so Schönes. Kein Schauspiel reicht an dieses heran. Es blickt zugleich mit offenen und mit geschlossenen Augen in die Welt. Es mischt Wirklichkeit und Traum. Mit großer Eleganz hält sich der berühmte Kulturpolitiker Jacques Lang mit seinen persönlichen Erinnerungen an Robert Wilson zurück und zitiert stattdessen den Poeten Louis Aragon, der sich vom Theater eine Wiederbelebung des Surrealismus versprach und genau dies in Wilsons erstem französischen Erfolg Deafman Glance, Le Regard du Sourd, erfüllt sah. Einige der älteren Menschen im Publikum werden sich an diesem Abend noch an die Aufführung erinnern. Und nicht ohne Grund findet das französische Memorial im Théâtre de la Ville statt. Es war in den letzten Jahrzehnten zum festen Arbeitsort für den amerikanischen Regisseur geworden. Hier sah man vor Jahren zum Beispiel Isabelle Huppert in einem Solo als Königin Mary, viele Jahre nachdem sie Virginia Woolf's Orlando in einer der großen Robert Wilson-Inszenierungen der 1990er Jahre verkörpert hatte.
Qui mieux que lui a su faire Musik, les mots.
Wer hat es besser verstanden als er, mit Worten Musik zu machen, Geräusche in Sprache zu verwandeln? Wer konnte besser als er den Stillstand in Bewegung bringen, den Zwang in Freiheit verwandeln? Er hat Kindheit, Jugend und Alter vereinigt. Freude und Traurigkeit, Bewusstsein und Traum, Melancholie und Glück, Kurven und Geraden, Lärm und Stille.
Le bruit et le silence.
Sichtlich ergriffen und nervös versucht die Actrice, mit ihrem Auftritt Robert Wilson und den außergewöhnlichen Erfahrungen ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit gerecht zu werden. Im Anschluss erinnert der langjährige Mitarbeiter und künstlerische Direktor des 1992 von dem Regisseur gegründeten Watermill Centers, Charles Chemin, an Robert Wilsons überbordende Kreativität auch weit ab der Bühnen.
Une histoire dans un hôtel.
Das ist eine Geschichte, die in einem sehr schicken europäischen Hotel spielt, wo er um 3 Uhr nachts eine Papua-Statuette entdeckt. Er betrachtet sie, will sie mit Blumen umrahmen, verlässt kaum bekleidet sein Zimmer, macht sich zuerst auf seinem Stockwerk auf die Suche nach Blumen, dann auch auf den anderen Etagen des Hotels und bringt sie alle in sein Zimmer. Höchst vergnügt erzählte er mir am nächsten Morgen von den Gesichtern des Hotelpersonals, als sie sein Werk entdeckten. Lauter Blumen und ein Papua-Kunstwerk in der Mitte. Nach einem New Yorker Memorial und nach Paris wird auch in Berlin und anschließend in Mailand an Robert Wilson erinnert. Und in jeder der 4 Städte wird dies auf eine andere Weise geschehen. Zu facettenreich und vielfältig ist das Werk des Opern- und Theaterregisseurs und seiner jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Paris beendete die Violinistin Jennifer Coe mit einer mutwillig wilden und emotional aufgeladenen Interpretation der Bachschen Chaconne einen Gedenkabend, der so unendlich still und meditativ begonnen hatte.
Eberhard Spreng über einen theatralen Abschied von Robert Wilson, der Ende November auch an der Akademie der Künste in Berlin zu sehen sein wird. Nur ein halbes Jahr jünger als Robert Wilson ist der Dramatiker, Dichter und Regisseur Valère Novarina. In Frankreich oft gespielt und verlegt, in Deutschland allerdings kaum bekannt. Das könnte an seiner sehr besonderen Sprache liegen. Sein deutscher Verlag beschreibt sie als aberwitziges Sprachspektakel, das möglicherweise schwer zu übersetzen ist. Das Theater in Mülheim an der Ruhr will Valère Novarina dem deutschen Publikum nun mit einem Doppelabend näher bringen. Mit der deutschen Erstaufführung von Das eingebildete Tier und der Stückentwicklung Ein anderes Blau unter dem Motto Anarchie und Sehnsucht. Dorothea Markus war vor Ort.
Pflanzen wuchern durchs Foyer, Vögel hängen an den Zweigen, Lichter blinken grün und geheimnisvoll. Auf Kissen und Emporen kann gechillt werden, wenn man nicht bei den KI-Kunstinstallationen seinen Herzschlag mit dem des Gegenübers synchronisiert oder sich selbst als zuckendes Blumenmeer sieht. Im kleinen Theater in Mülheim an der Ruhr wird alles getan, um dem Zuschauer ein Transformationserlebnis zu bieten. Denn ohne innere Verwandlung wird so etwas wie Utopie wohl niemals real stattfinden. Alles andere als real wirkt erstmal die silberne Bühne. Ein riesiges Rohr mit Leiter steht hinten an der Wand. Wie durch einen Geburtskanal hangeln sich 9 seltsame Wesen herab, Bewohner eines anderen Planeten. Sie tragen blaue Perücken, blaue Faltenröcke und riesige runde Kragen. Eine einträchtig leuchtende Gruppe, die im Gleichschritt trippelt, sich wie ein einziges großes Tier bewegt und mit tiefem Ernst dadaistische Sprachkaskaden ausspuckt.
Publikum!
Sexuell sind wir und übertragbar. Entschuldigung, aber ich glaube, wir vermehren uns in der Vertikale. Also, und ich meine, ohne klare Aussicht am Horizont.
Wir wohnen ohnmächtig der Zerstückelung unserer Erdkruste unter unseren Füßen bei.
Das Leben ist ein Praktikum.
Immer wieder blitzt Sinn aus den Worten, weist auf einen Weltabgrund hin, vor dem Sprache nur schwach schützen kann. Bis es wieder total absurd und unverständlich wird. Die Sprache ist hier eher Musik als ein Instrument der Verständigung. Sie erscheint als eine philosophische Brücke, zeigt auf das Unaussprechliche hinter den Dingen und zieht in eine völlig eigene Welt. Präzise scheinen hier Gestik und Mimik der Schauspieler durchchoreografiert. Regisseurin Julie Grodka hat einen aberwitzigen Sprachtanz geschaffen von und für suchende Menschen auf einer Reise ins Nichts.
698.000 Millionen Trillionen.
Es gibt kein Ende, auf das die Ziffern zugehen. Deshalb können sie auch nicht stehen bleiben. Genauso unser Tod. Er hat gar nichts von der Nacht. Man erlebt ihn auf Sicht. Man durchquert ihn mit offenen Augen.
Die Wörter des Menschen sind nichts als Kiesel in seinem Mund.
Oft ist das total witzig. Manchmal finden sich die Aliens oder Clowns zu einem verfremdeten Gebet, einem Vaterunser zusammen, das die Mutter die Natur oder den Anus anbetet. Dann wieder versammeln sie sich vor einem Köfferchen, auf dem das Wort Utopie glitzert, und essen Bananen und singen Kinderlieder.
So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen.
Meisterhaft jonglieren, balancieren, tanzen sie mit den Worten. Verstehen kann man das alles nicht, muss man auch nicht. Aber einlassen wollen muss man sich auf diesen verspielten, absurden Tanz über dem Abgrund. Das gewaltige Instrument der Sprache, das uns angeblich vom Tier trennt, ist in Wirklichkeit nur emsige Dekoration. Schön ist, dass man diese Erkenntnis dann in der Pause umsetzen kann. Kostenlose Suppe für alle gibt es im Foyer. An langen Tischen kommen ganz fremde Zuschauer miteinander ins Gespräch. Kommunikation funktioniert eben doch und ist zugleich auch eine Utopie. Von der Sehnsucht danach handelt der zweite Teil des Doppelabends, ein anderes Blau. In schweinchenrosa Latexanzüge ist das gleiche Ensemble nun gekleidet, die Sprache fast verschwunden. Rote Digitalzahlen an der Wand zählen eine gute Zeitstunde herunter. Ein Luftkissen mit aufgemaltem Meer liegt auf der Bühne. Die Schauspieler tollen und toben darauf herum. Manchmal verwandelt sich die Urlaubsfeier auch in eine Orgie. Geraucht wird, getanzt, gesungen, alles eben, was ablenkt vom Elend der Welt, das manchmal allerdings unüberhörbar ist. Am Ende ist die Zeit auf der Digitaluhr abgelaufen. Eine schöne Allegorie auf den Tod. Davor war Klamauk und Kauderwelsch. Herausfordernd, philosophisch schwierig und irgendwie absurd tröstlich ist der Doppelabend im Theater an der Ruhr. Variationen auf die Endlichkeit und wie wir die Zeit dazwischen verbringen.
Dorothea Markus über den Theaterabend Anarchie und Sehnsucht in Mülheim an der Ruhr. Wer schon jetzt auf das Filmjahr 2025 zurückblickt, der findet doch einige Remakes, wie schon in den letzten Jahren. Gerade ist der Dracula-Stoff neu verfilmt worden und erst kürzlich wurde der rotschopfige Frechdachs Pumuckl fürs Kino reanimiert. Fällt den Drehbuchautoren nichts Neues mehr ein oder haben die Studios aus wirtschaftlichen Gründen Angst, neue Geschichten zu erzählen? Unser Filmkritiker Christian Berndt ist diesen Fragen nachgegangen.
Irgendjemand ist hinter uns her.
28 Jahre nach seinem Start ist dieses Jahr ein Remake des Horror-Thrillers »Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast« ins Kino gekommen. Der Film ist eines von vielen neuen Remakes im Kino. Sie scheinen das Gebot der Stunde. Hollywood investiert gerade viel Geld in Neuverfilmungen bekannter Stoffe.
Der Grund dafür ist, dass wir aktuell in so einer Zeit der Überproduktion leben. Das heißt, es werden zu viele Filme und Serien produziert, als dass die Zuschauerschaft das überschauen kann.
Weshalb die Studios zur Risikovermeidung auf bewährte Stoffe setzen. Allerdings, so die Filmwissenschaftlerin an der Universität Hannover, Kathleen Loog, ist der Anteil der Remakes mit etwa 6% an der gesamten Hollywood-Produktion nicht viel höher als in früheren Jahren. Und im Vergleich zur Frühzeit des Films ist er sogar ziemlich niedrig.
Der Höhepunkt, den gab es nämlich eigentlich in den 30er und 40er Jahren. Da liegen wir dann ungefähr bei 30% der Gesamtproduktion. Und das lag damals daran, dass das quasi der Übergang zum Tonfilm war. Und in dem Kontext wurden ganz, ganz viele Filme einfach nochmal neu verfilmt.
Mit der Zeit nimmt die Zahl der Remakes ab, aber in den 50er Jahren setzt Hollywood angesichts der Fernsehkonkurrenz noch einmal auf Remakes großer Filmepen wie Ben-Hur. In den folgenden Jahrzehnten wird von der Filmkritik immer wieder eine Flut von Remakes beklagt. Dabei sind sie oft auch interessante Seismografen ihrer Zeit.
Wir können immer daran abmessen, was sich verändert hat, sowohl jetzt technologisch im Kino, aber auch gesellschaftlich, kulturell, politisch, wie werden die Geschichten heute erzählt. Das sehen wir an Beispielen wie Invasion of the Body Snatchers, wo mit dem Ende immer gespielt wird und jeder Film hat ein anderes Ende, das auch dann meistens zu dem Zeitgeist passt.
Die Remakes von Invasion of the Body Snatchers übertragen die Unterwanderungsparanoia des Kalten Krieges, die das Original von 1956 thematisiert, in ihre jeweilige Zeit. und Remakes reflektieren zunehmend auch die eigenen filmhistorischen Wurzeln, besonders kreativ im Horrorfilm. Aber um die Jahrtausendwende gerät das Remake in die Krise, denn ältere Filme sind durch Video und DVD so präsent, dass Remakes überflüssig wirken. Eine Antwort findet Hollywood in den Prequels, den Vorgeschichten von Klassikern wie Star Wars oder Planet der Affen. Und 2015 setzt sich mit dem Ghostbusters-Flop ein weiterer Trend durch. Weil die Neuverfilmung des Klassikers mit Frauen statt wie im Original mit männlichen Helden besetzt wurde, hat es schon im Vorfeld einen Shitstorm von Ghostbusters-Fans gegeben.
Und eine Reaktion darauf sind quasi die sehr nostalgischen Fortsetzungen, die wir 2015 bekommen. Das sind quasi also Fortsetzungs-Sequels, die aber die alten Figuren und die alten Stars wieder zurückbringen.
Von Arnold Schwarzenegger bis Harrison Ford kehren frühere Stars zurück. Die Sequels knüpfen an die Filmerinnerungen des Publikums. An. Im Zeitalter extremer Beschleunigung, meint Kathleen Luke, bietet diese Vertrautheit mit den Filmfiguren Stabilität. Und dieses Sicherheitsbedürfnis bedienen auch die seriellen Formen von Star Wars bis zu den Superheldenreihen mit ihren eigenen Universen.
Es ist eine Welt etabliert und an der Welt darf nicht mehr gerüttelt werden. Also diese Welten bleiben bestehen und darin kann jetzt kreativ weiter und neu erzählt werden. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die diese Nostalgie und auch Erinnerung und Identität, was so diese drei wichtigen Punkte in der Hollywood-Produktion geworden sind, berücksichtigen können.
Das serielle Remake hat sich auch in Deutschland etabliert.
Ich bin der Pumuckl!
So kennt man den Pumuckl aus den 80er Jahren. 2023 kam eine neue Pumuckl-Serie ins Fernsehen und dieses Jahr ein Pumuckl-Film ins Kino. Auch für Matthias Pacht, der für beide Formate am Drehbuch mitgeschrieben hat, war der biografische Bezug wichtig.
Also bei Pumuckl war es so, dass wir alle Fans dieser Serie waren. Und es war klar, dass wir irgendwie diesen Geist und das Gefühl und die Warmherzigkeit und all das, was uns an diesen Kindergeschichten so gut gefallen hat, unbedingt erhalten wollten. Wir hatten auch ganz stark das Gefühl, dass wir gerade bei Pumuckl, der ganz viel Milieus erzählt, sehr gut uns absetzen können von der alten Serie, indem wir einfach schauen, wie ist die Welt heute, 40, 50 Jahre später.
Und trotzdem bleibt der Pumuckl auch in der neuen Version vertraut. Das Remake funktioniert in seinem Fortsetzungsmodus anders als früher, aber es erfüllt immer noch die gleiche Funktion. Es gibt Halt in einer Zeit, die vom Gefühl der Beschleunigung geprägt ist.
Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da!
Früher war noch mehr Remake. Christian Berndt über alte Kinogeschichten neu erzählt. Das Alphabet im Buch des Lebens besteht aus 4 Buchstaben. James Watson hat es lesbar gemacht und Michael Köder erklärt das jetzt in den Kulturmeldungen.
Ja, denn James Watson ist einer der beiden Entdecker der Doppelhelix-Struktur der DNA, also der Erbinformation. Watson ist im Alter von 97 Jahren in einem Hospiz auf Long Island bei New York gestorben. Gemeinsam mit Francis Crick und Morris Wilkins erhielt er 1962 den Nobelpreis für Medizin. Er entdeckte, dass die DNA aus 2 Strängen einer Doppelhelix gebildet ist, die sich umeinander winden und so eine Art gedrehte Leiter formen. Den Durchbruch erzielte der in Chicago geborene Watson 1953, als er erst 24 Jahre alt war. Jahre später erinnerte er sich.
The memories get less distinct because it is now over 30 years since we.
Die Erinnerungen werden unscharf. Es ist nun schon mehr als 30 Jahre her. Jedenfalls weiß ich noch, dass es mir ein riesiges Vergnügen bereitete, mit Francis zu diskutieren. Es war sehr hilfreich, dass 2 so hochmotivierte Leute an diesem Problem arbeiteten. Und so blieben wir bei der Suche nach einer Lösung, einfach indem wir weiter mit den Modellen spielten.
Just playing with the models, as we did.
James Watson ebnete auch den Weg für neuere Entwicklungen wie Manipulation von Erbgut, die Behandlung von Krankheiten durch Gentransfer oder die Identifizierung menschlicher Überreste. Bei Pflegeeltern und im Internat wurde er groß. Zum Militär ging er mit 17 und im Indochina-Krieg war er. Nach seiner Rückkehr, da trifft Alain Delon, der heute vor 90 Jahren geboren wurde, in Paris Filmleute, die 1954 einen jungen Darsteller suchen.
Nach dem Gespräch sagte er, du bist genau der, den ich suche. Möchtest du die Rolle spielen? Und ich sagte nein. Wie nein, fragte er. Ich sagte nein, das interessiert mich nicht. Ich verstehe nichts von der Schauspielerei. Ich bin zufrieden mit meinem Leben.
Glücklicherweise kam es anders. Delon spielt bald darauf den Auftragskiller Joe in dem Film Die Killer lassen bitten von 1957.
Dann fingen wir an zu drehen und nach 2 Wochen hatte ich Feuer gefangen. Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe mich in die Kamera verliebt.
Alain Delon, der vor 90 Jahren geboren wurde, spielte dann in über 100 Filmen mit. Und noch eine Meldung zum Schluss. Kinder unter 15 Jahren soll es in Dänemark künftig verboten werden, soziale Medien zu nutzen. Eltern sollen Kindern ab 13 Jahren den Zugang zu bestimmten Plattformen erlauben können. Das teilte die Regierung am Freitag mit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Zur deutschen und zur internationalen Klimapolitik gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.